ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da fragen wir heute Genie, Prophet, Scharlatan. Wer war Rudolf Steiner? Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Am 30. März 1925, vor 100 Jahren, starb Rudolf Steiner. Wer den Namen nicht kennt, der kennt aber vermutlich Kosmetik von Weleda, Lebensmittel von Demeter oder war vielleicht auf einer Waldorfschule. Viele weitere Unternehmen und Institutionen fußen auf Steiners Lehre, auf der Anthroposophie, kaum ein Bereich, zu dem er nicht etwas geschrieben hat. Ein hellsichtiges Genie ist er deshalb für seine Anhänger. Kritiker halten Steiner dagegen für einen Schwurbler, vielleicht sogar für einen gefährlichen Esoteriker. Hat eine der beiden Seiten recht oder geht vielleicht sogar beides? Warum polarisiert Rudolf Steiner auch 100 Jahre nach seinem Tod und was macht ihn und sein Werk so einflussreich? Darüber wollen wir diskutieren in diesem Forum hier in SWR Kultur mit Ansgar Martins, Religionswissenschaftler an der Universität in Bern, mit der Journalistin und Ex-Waldorf-Schulaktivistin Bettina Schuler in Berlin und in Leipzig gerade auf Tour mit seinem neuen Steiner-Buch ist der Hamburger Autor Wolfgang Müller. Das Rätsel Rudolf Steiner, so heißt ihr Buch, Wolfgang Müller, Untertitel Irritation und Inspiration. Was macht Steiner denn mit Ihnen? Inspiriert er Sie oder finden Sie ihn eher irritierend?
Beides, zunächst mal mehr irritierend, später mehr inspirierend, würde ich sagen. Aber ich muss sagen, mein Zugang zum Thema war eigentlich gar nicht die Person Rudolf Steiner. Bei meiner Erstbegegnung sozusagen als Leser habe ich gedacht, okay, der liegt mir irgendwie nicht von seinem ganzen Stil her, vielleicht auch vom Habitus, soweit man das auch nach 100 Jahren spüren kann. Eigentlich der Punkt, der mich dann mit der Zeit doch sehr interessierte, war, dass ich zu erkennen meinte, dass er bestimmte Dinge oder Zusammenhänge verstanden hat, die andere nicht verstanden haben. Also dass er sozusagen die Art der Krise, in der die Moderne steckt, tiefer erhellen kann als andere und sozusagen auch besser etwas darüber sagen kann, was da fehlt und wie es auf eine vernünftige Weise gewonnen werden kann. Also was Wege wären, um diese Krise, in der die moderne Zivilisation steckt, damals, heute auch, um die besser zu bewältigen.
Wir werden auf ein paar der Wege zumindest eingehen, die Steiner dazu vorgeschlagen hat. Jetzt sind Sie, ich habe es gerade erwähnt, auf Lesetour mit Ihrem Buch. Was erleben Sie, was interessiert die Leute an Steiner?
Auf Lesetour bin ich noch nicht. Ich halte hier und da Vorträge, habe jetzt gerade in Wien einen gehalten. Ja, wie Sie das angedeutet haben, Steiner polarisiert in gewisser Weise, ruft Interesse ganz unterschiedlicher Art hervor. Eine gewisse Neugierde, weil es ja doch eigentümlich ist, dass ein Mensch, der vor 100 Jahren gestorben ist, trotzdem bis heute Gesprächsthema ist, so wie hier. Und ein Mensch auch, der sozusagen als Philosoph gestartet ist, dann gewissermaßen eine Art spiritueller Meister wurde und eigentlich zuletzt in den letzten Jahren seines Lebens, also nach dem Ersten Weltkrieg, ein Kulturreformer, fast ein Aktivist, der bis heute ausstrahlt. Die Waldorfschulen, das ist das bekannteste Praxisfeld, aber es gibt viele. Also so ein Phänomen gibt's nicht so häufig.
Ansgar Martins, wie geht's Ihnen? Was fasziniert Sie am Erfinder der Anthroposophie?
Steiner ist in der Zeit, in der er anfängt, berühmt zu werden, also die Krisenjahre nach dem Ersten Weltkrieg, wo er zum ersten Mal plötzlich viele Anhänger hat, halt so einer von diesen vielen Krisenpropheten. Aber seine Fans schaffen es, das, was er sich so vorstellt, auf einzigartige Weise zu institutionalisieren, sodass er als einziger dieser ganzen Lebensreformpropheten bis heute überlebt hat. Und als was Steiner da so über die Jahre erscheint, das verändert sich und das finde ich sehr interessant. Das ist für seine ersten AnhängerInnen ist das so der große Apokalyptiker, der sieht, dass die Welt in die Dekadenz hineinziehen wird, wenn jetzt nicht endlich das Geistige auf die Erde herabgezogen wird. Und nun, solche Leute gibt es auch heute noch, aber inzwischen hat sich die Esoterik gewandelt. Es geht weniger um Kosmologie und vielmehr so um Selbsttherapie und die Suche nach dem Selbst. Und so erscheint Steiner heute als der Philosoph der Freiheit, ein Philosoph des Individualismus und so weiter und wie das Anthroposophen schaffen, einerseits organisatorisch so findig zu sein und andererseits ihren Steiner immer wieder neu zu erfinden, das ist eigentlich das, was mich umtreibt.
Bettina Schuler, Sie sind auf eine dieser Institutionen gegangen, die so erfolgreich geworden ist und auf Steiners Lehren fußt, auf eine Waldorfschule. Wie und wo ist Ihnen Steiner da zum ersten Mal begegnet?
Naja, Steiner, das erste Mal begegnet ist mir, indem das Foto von Steiner, dieses berühmte Schwarz-Weiß-Foto, was man eigentlich überall sieht, im Klassenzimmer hing. Wer das war, das ist mir eigentlich als Kind lange nicht bewusst gewesen. Also es ist ja so, dass zwar die Anthroposophie die Grundlage der Waldorfschulen ist und auch der Waldorfpädagogik und aller Unterrichtsfächer, man redet aber nicht darüber. Also als Kind wird man nicht darüber aufgeklärt, was Anthroposophie ist, und man wird auch nicht darüber aufgeklärt, dass man auf einer anthroposophischen Schule ist. Also man kennt dieses Wort, es wabert, also so kam es mir vor, waberte umher, aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Mir wurde nur recht schnell klar, dass meine Schule nicht so ist wie die anderen Schulen. Und ich bin im Ruhrgebiet auf eine Waldorfschule gegangen, auf eine recht große Waldorfschule, die Rudolf-Steiner-Schule in Bochum. Ich würde sagen, es ist eine sehr konservative Waldorfschule gewesen. Ich kann das nicht sagen, was es heute ist. Und ja, ich fand es immer sehr interessant. Also ich war vor allen Dingen eigentlich immer recht neidisch auf alle anderen Dinge. Also ich wollte einen Füller haben, den gab es bei mir nicht. Ich hätte gerne einen Scout-Schulranzen gehabt, den gab es bei mir auch nicht. Stattdessen hatte ich pentatonische Flöten und Wachsmalkreide. Und das war in den 80ern jetzt nicht so angesagt.
Jetzt sind hier ja schon ein paar Begriffe gefallen, mit denen Steiner tituliert wird. Wir haben es selbst im Sendungstitel gehabt. Der Wissenschaftler ist, glaube ich, gerade schon dazugekommen, der Philosoph, der Apokalyptiker. Wer ist er denn für Sie?
Puh, ich finde es ähnlich wie Herr Martins interessant, wie es jemand geschafft hat, wirklich also auf alle Bereiche eine Antwort zu haben. Ja, das finde ich höchst interessant und das finde ich auch sehr fragwürdig daran. Und ich finde es auch spannend, wie sich jemand weiterhin so durchgesetzt hat und wie er halt weiter so verehrt wird. Ja, also dass man auf eine Schule geht, wo das Bild des Gründers wirklich wie eine Art Religionsführer, Heiligenfigur im Zimmer hängt, das finde ich schon sehr interessant. Und ich habe mich irgendwann gefragt halt, woher kommt das? Also, und warum stellt man das, wenn man auf diese Schule geht, eigentlich gar nicht in Frage?
Dann lassen Sie uns auf jeden Fall nochmal darüber reden, was vor allem die Anhänger Steiners aus seiner Lehre gemacht haben. Aber damit wir da irgendwie eine gemeinsame Grundlage haben, sollten wir doch zum Einstieg mal fragen, was ist überhaupt Steiners Lehre? Was ist die Anthroposophie? Wer wagt es als erstes mit einem Definitionsversuch? Es ist nicht ganz einfach, Herr Müller, oder?
Nee, das ist mega schwierig und da gäbe es viele Zugänge. Also ich versuche mal einen unter den vielen. Also man könnte sagen, wenn wir auf unsere Epoche schauen, so die Neuzeit, Steiner hat ja alles immer so ein bisschen selbst und anders benannt, Bewusstseinsseelenzeitalter nennt er das, aber die Neuzeit, da hat sich ja eine Sache ganz großartig entwickelt und das ist die Naturwissenschaft. Seit ungefähr 400, 500 Jahren schaut die Menschheit ja, oder schaut zumindest die europäische Menschheit, das war vielleicht der Kontinent, wo das am stärksten erstmal voranging, schaut sie in einer neuen Weise in die Welt, die Forschung, die Galilei, die Newton, dann bis zu Einstein so gemacht haben. Das ist eine ungeheure Leistung gewesen, sozusagen diesen Bereich der Natur auf eine Weise zu erforschen, wie es im Mittelalter oder auch in der Antike in der Form nicht der Fall war. Steiner sagt sozusagen sinngemäß, sehr gut, prima, nur das ist bloß die eine Hälfte der Wirklichkeit, das naturwissenschaftlich Erfassbare. Er sagt, es gibt weite Bereiche der Wirklichkeit, sozusagen jenseits dieser sichtbaren, experimentell nachweisbaren Welt, gibt es weite Bereiche der Wirklichkeit. Er spricht von der geistigen Welt, wie immer man das nennen will. Und er sagt, die Menschheit wäre heute eigentlich, oder es wäre heute dran, auch in diesem Bereich mit der gleichen Akribie und Wachheit und einem kritischen Bewusstsein reinzuleuchten. Und auf diesem Weg kommt er dann dazu zu sagen, wir brauchen als Ergänzung zur Naturwissenschaft eine Geisteswissenschaft, so nennt er das im Singular, also nicht zu verwechseln mit den Geisteswissenschaften an den Unis, also so diesem Fächerkanon, was ich nun auch studiert habe, was man so Philosophie und Ethnologie, was es da gibt, das ist also nicht gemeint, sondern eine Wissenschaft vom Geistigen, aber eben nicht als Gegensatz zur Naturwissenschaft, sondern Steiner würde sagen, auch in der Natur ist selbstverständlich Geistiges präsent, also auch im pflanzlichen Bereich, selbst im mineralischen Bereich, in Kristallen. Also das ist, würde ich sagen, ein wichtiger Punkt bei ihm zu sagen, wir ergänzen diese sozusagen nur zur einen Seite schauende Forschung unserer Epoche durch eine Forschung, die zur anderen Seite geht.
Genau, also eigentlich kann ich da anknüpfen. Steiner geht davon aus, es gibt eine übersinnliche Welt. Diese übersinnliche Welt war in Urzeiten durch irgendwelche atlantischen Mysterienpriester gegeben und muss in der Neuzeit neu geschaffen werden. Und da Steiner ja eigentlich zutiefst wissenschaftsgläubig ist, glaubt er, die Religion müsse wissenschaftlich erfasst werden. Wir brauchen eine exakte, allumfassende, wirklich totale Erfassung von allem aus dieser sogenannten geistigen Welt. Diese geistige Welt ist in sich extrem ausdifferenziert. Da gibt es arbeitsteilige Engelhierarchien, Elementarwesen, Dämonen, verschiedene Kräfte. Und da Steiner in diese Welt wissenschaftlich schauen kann, weiß er genau, wie die Welt funktioniert. Und irgendwann kommen dann, als er, wie gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg plötzlich Aufmerksamkeit findet, kommen dann Leute zu ihm an und sagen, Herr Dr. Steiner, wir brauchen eine erneuerte Medizin. Und dann fängt Steiner an, irgendwelche Vorträge über Medizin zu halten und so auf allen anderen Gebieten. Steiner beansprucht, Anthroposophie ist wissenschaftliche Forschung zu einer höheren Welt. Und in diesem Anspruch liegt dann auch zugleich das Scheitern, da außer ihm niemand bisher in diese geistige Welt vorgedrungen ist. Und die Theosophen, die das auch beansprucht haben, hat Steiner stark abgelehnt irgendwann mal. Und jedes Mal, wenn in der anthroposophischen Bewegung jemand auftritt, der behauptet, das auch zu können, wird diese Person dann sehr kritisch beäugt und irgendwie abgecancelt. Also an diesem Anspruch höherer Wissenschaft zeigt sich zugleich, dass das Ganze ein gescheitertes Unternehmen ist.
Die Anthroposophie kommt als ungeladener Gast in das moderne Leben hinein. Das ist ein Steiner-Zitat, das lässt sich auch bei Ihnen in Ihrem Buch finden, Wolfgang Müller. Jetzt hat Ansgar Martins gerade schon angesprochen mit dem Stichwort wissenschaftlicher Anspruch. Wir haben dieses Zitat, da schwingt auch schon so die Vorahnung mit, dass Steiner weiß, das kommt schon bei seinen Zeitgenossen nicht unbedingt bei jedem richtig gut an, was er da für Vorstellungen präsentiert, oder, Frau Schuler?
Ja, ich würde ganz gerne, was Herr Martins gesagt hat, nochmal daran anknüpfen, was ich eben, es geht ja um diese Wissenschaftlichkeit und das ist ja auch die Grundlage quasi der Waldorfpädagogik, ja, dass sie sagt, dass sie quasi eine wissenschaftliche Pädagogik ist. Und ich glaube, das ist ja auch immer wieder der Dreh- und Angelpunkt, warum ich mich ja auch vor allen Dingen diesem Thema genähert habe, ne? Dass es eben keine Wissenschaft ist, sondern eine Weltanschauung. Und das ist, glaube ich, auch immer das, worum es sehr viel geht in den Diskussionen. Eben ist die Anthroposophie eine Wissenschaft, ja oder nein, und aber ganz viele Kriterien, die an Wissenschaft gestellt werden, erfüllt die Anthroposophie eben nicht. Ja? Also man kann sie nicht objektiv nachweisen. Man muss ein Wissender sein, um die geistigen Welten zu schauen. Es wird eingeteilt in Unwissende, Nichtwissende. Und wenn jemand es nicht verstanden hat, kann man immer sagen, ja, du bist halt noch nicht so weit. Das wird ja auch mit den Schülern quasi in den Schulen praktiziert, dass bestimmte Dinge für sie entschieden werden, weil sie noch nicht so weit sind und das noch nicht sehen können. Mein großes Thema ist, dass ich finde, man sollte ehrlich kommunizieren, dass eine Weltanschauung keine Wissenschaft ist.
Ja, ich glaube, da liegen Probleme, würde ich überhaupt nicht bestreiten. Man muss halt eine Sache begreifen und wenn man das nicht begreift, wird man gar nichts davon begreifen können. Das ist natürlich eine andere Art von Wissenschaft als die, die sozusagen auf so großartige Weise uns vertraut ist. Das ist natürlich, also die Dinge, von denen Steiner spricht, lassen sich natürlich nicht labormäßig nachweisen, so wie wir das sonst mit großer Begeisterung aufnehmen. Aber das ist etwas, was es auch sonst gibt. Ich bin jetzt gerade aus Wien gekommen und war da im Sigmund Freud Haus, wo man seine Wohnung und seine Praxis gleich gegenüber sehen kann. Und dann, wenn man die Begriffe sieht, das Ich, das Es, das Über-Ich, hat die schon mal jemand nachweisen können? Das sind natürlich Versuche, in einen Bereich reinzuleuchten, mit großem Recht, mit absolutem Recht aus meiner Sicht, in einen Bereich hineinzuleuchten, in dem die Kriterien für Seriosität selbstverständlich komplizierter sind. Das würde ich niemals bestreiten. Also wo man eher mit so etwas wie Plausibilität arbeiten muss. Also ein Ich hat noch kein Mensch je fangen oder irgendwie experimentell nachweisen können. Bezeichnenderweise wird ja auch das von bestimmten Leuten oder bestimmten Theoretikern oder Philosophen wird bestritten, dass es das überhaupt gibt. Oder so in diesem transhumanistischen Kontext denken die Leute, ja, das ist eine Agglomeration von Proteinen, was da alles stattfindet. Ja, man muss eben, wenn man die Anthroposophie verstehen will, muss man sich dem Gedanken nähern, dass es auch Wege geben könnte, in diesen Bereich in einer vernünftigen, besonnenen Weise hineinzuleuchten. Und dass das, da gebe ich Herrn Martins recht, aus Steiners Sicht absolut notwendig war. Also die sozusagen, insofern war er schon ein Apokalyptiker, wenn man so will. Denn seine Überzeugung war in der, das ist ein starkes Wort jetzt, aber von der Richtung her, denn seine Überzeugung war in der Tat, wenn die Menschen sozusagen festkleben an dieser materiellen Seite der Wirklichkeit und nicht den Zugang zu dieser anderen Dimension auf eine neue Weise finden werden, dann wird die Sache hier nicht gut weitergehen. Und schon jetzt geht sie nicht besonders gut.
Herr Martin,
darf
Sie
ich da
hatten,
kurz, ja, Frau Schüller? Mhm. Darf ich da kurz einhaken? Mhm. Weil ich finde das immer interessant. Wissen Sie, das mag sein mit dem Ich und dem Über-Ich, aber der Unterschied ist ja, dass wenn ich auf eine Schule gehe, also mir wurde das nicht erklärt. Also mir wurde gesagt, dass es so ist, wie es ist. Ich habe gestern interessanterweise von Ihnen, Herrn Müller, auf YouTube einen Vortrag gesehen, wo es darum geht, wo sie darüber sprechen, wie sie mit der Anthroposophie in Kontakt gekommen sind und wie sie es erst schwierig fanden und dann sich immer mehr dafür interessiert haben. Und dann mein erster Impuls war der Gedanke, ah, wie schön, er konnte sich dafür entscheiden, weil mir hat das niemand gesagt. Also ich bin so erzogen worden und es wurde so gesetzt, dass das so ist, wie es ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Ja? Also,
aber ich meine, also wenn man eine staatliche Schule besucht, wird man auch nicht über die didaktischen und pädagogischen und auch weltanschaulichen Prinzipien unterrichtet. Es ist, glaube ich, sehr naiv anzunehmen, dass dort keine Weltanschauung existierte, dass das ideologiefrei wäre. Also das war eben ein Prinzip der Waldorfschule, dass dort nicht Anthroposophie unterrichtet wird. Und das halte ich im Großen und Ganzen für richtig. Ne? Wenn es so eine Camouflage wird, so wie Sie das erlebt haben, ist es natürlich nicht gut.
Ich würde behaupten, dass gerade diese Naturwissenschaft, die da immer so als kalte, was auch immer, kalte Erfassung des Menschen gemalt wird und der Transhumanismus, das neue Schreckgespenst irgendwie so der ISO-Szene, dass genau das dieselbe Denkart ist, die die Anthroposophie irgendwie in impertinenter Weise auf das Geistige erweitern will. Es geht darum, Heiliges und Göttliches irgendwie zu sezieren, wissenschaftlich zu vermessen und dann in ein Mittelchen zu packen. Ich würde behaupten, die Anthroposophie ist selber, lustigerweise in Analogie zu was mal zur Psychoanalyse gesagt würde, selber eigentlich das, was sie bekämpfen will, nämlich so eine Vorstellung von totalem Zergliedern und Erfassen des Menschen. Die Psychoanalyse und viele andere Formen von Psychologie, Sozialphilosophie, auch der Marxismus arbeiten in der Tat mit der Annahme unsichtbarer Mächte, setzen die aber stets in Beziehung irgendwie zum Handeln und zu unbewussten Auswirkungen im Menschen. In der Anthroposophie wird das Ganze doch irgendwie so von hoher Warte dekretiert, in letztlich religiöser Manier. Da findet eine ganz merkwürdige Vermischung statt von zwei Wissensformen, die in der Neuzeit in der Tat auseinandergetreten sind, irgendwie, also von Wissen und Glauben. Und das Ganze zeigt sich dann darin, in der Waldorfpädagogik konkret darin, dass man den Tag mit Gebeten anfängt, dass da Bilder von Erzengeln an der Wand hängen oder eben von Rudolf Steiner, dass es irgendwie so eine Tanzform gibt, die Schüler selber aber nie lernen, sondern irgendwie meistens nur nachmachen müssen, in der also irgendwie religiöse Rituale gepflegt werden, die aber nicht weiter erklärt werden. Und wenn man das kritisiert, wird dann gesagt, es gibt keine weltanschauungsfreie Erziehung.
Also jetzt genau, ist das Stichwort, Frau Schüler, gleich. Das ist das Stichwort Waldorf schon so oft gefallen. Dann schauen wir uns das doch ein bisschen näher an. Wer war Rudolf Steiner? Das fragen wir heute hier im Forum in SWR Kultur. Das berühmteste Beispiel, wo Steiner vielleicht, um es sozusagen von der anthroposophischen Theorie in die Praxis übergeht, ist eben vielleicht die Waldorfpädagogik. Der Stuttgarter Zigarettenfabrikant Emil Moldt hatte ihn 1919 um ein pädagogisches Konzept gebeten für seine Arbeiterkinderschule in Stuttgart. Daraus entsteht dann die erste Waldorfschule der Welt. Frau Schuler, jetzt Sie, was entwirft Rudolf Steiner da?
Ich wollte noch mal kurz, was Herr Müller gesagt hat, Entschuldigung, weil er meinte, er findet es richtig, dass keine Anthroposophie gelehrt wird. Die Anthroposophie ist ja die Grundlage der Waldorfpädagogik. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie nicht da ist. Sie ist die ganze Zeit da. Die Wesensglieder, alles, die Jahrsiebte, die ganze Menschenentwicklung des Menschen beruht ja auf der Anthroposophie. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, es gibt keine Anthroposophie in der Waldorfschule. Das finde ich immer wieder ganz interessant.
Hat auch niemand gesagt, glaube ich. Ne?
Ja, sie haben gesagt, es wird nicht gelehrt. Und das finde ich ja noch viel schwieriger. Das heißt, die ganze Zeit geschieht etwas mit mir und ich weiß nicht warum. Es ist wirklich wie Herr Martins gerade schon sagte, man lernt ständig Dinge, man weiß eigentlich gar nicht, warum man sie lernt. Und es wird einem aber immer gesagt, dass das richtig und wichtig ist, weil die geliebte Autorität der Klassenlehrerin für einen entscheidet, was jetzt das Richtige ist. Und das finde ich eigentlich viel schwieriger. Und wenn wir auf Weltanschauung wieder sind, ich würde Ihnen auch widersprechen, dass staatliche Schulen Weltanschauungsschulen sind, es sei denn, Sie sehen Naturwissenschaft als Weltanschauung, das tue ich nicht. Das ist dann eben die Frage.
Frau Schuler, nehmen Sie uns doch einmal mit vor allem diejenigen, denen Waldorfschulen jetzt nicht so vertraut sind, vielleicht auch gerade in Abgrenzung zu staatlichen Schulen. Wie unterscheidet sich so ein Schulalltag da möglicherweise?
Na, es gibt ja erstmal, das ist wahrscheinlich das Bekannteste, was man kennt, dass es keine Noten gibt bis zur 8. Klasse. Man hat stattdessen personalisierte Zeugnisse. In diesen Zeugnissen, das ist auch mein Kritikpunkt, das sind oft Charakterbeschreibungen. Also es geht weniger um die Leistung als darum, wie man sich innerhalb der Klassengemeinschaft entwickelt. Man ist bis zur 13. Klasse in einer Klasse, in einer Klassengemeinschaft und hat bis zur 8. Klasse auch meistens, in der Realität ist es oft nicht so, aber eigentlich ist die Idee die gleiche Klassenlehrerin, Klassenlehrer. Und die unterrichtet, es gibt quasi keine klassischen Deutsch, Mathe, Physik, sondern es gibt den sogenannten Epochenunterricht. Der ist immer morgens und innerhalb von 4- bis 6-wöchigen Epochen lernt man dann Deutsch, Mathe, Physik, verschiedene Fächer. Sprache ist immer, gibt es noch extra und Kunst und Musik. Und das ist auch übrigens, was ich sehr gut finde. Es gibt auch Handarbeitsfächer. Also nicht, dass ich großer Handarbeitsfan war, aber ich finde es prinzipiell gut, dass da sehr viele Fähigkeiten noch gelernt werden. Also wir hatten auch Kochunterricht oder Handwerken, Gartenbau. Genau, das sind so grob die Unterschiede. Und wie Herr Martins auch gesagt hat, gibt es sehr viele religiös anmutende Elemente. Also es gibt halt immer diesen Morgenspruch, mit dem man etwas beginnt. Es gibt viele Symbole wie genau Erzengel. Es gibt Feste, die es auch nicht. Michaeli-Fest. Also es hat, es wird sehr großen Wert auf diese Klassengemeinschaft und auf diese Riten innerhalb dieser Klassengemeinschaft gelegt. Und das ist alles von der Anthroposophie durchdrungen.
Jetzt sind diese Waldorfschulen sehr erfolgreich. 1150 ungefähr gibt es weltweit. Wolfgang Müller, was meinen Sie? Es gibt auch verschiedene Elternbefragungen, die immer wieder zeigen, dass eigentlich der größte Teil der Elternschaft von Waldorfschulkindern ziemlich indifferent ist zu Rudolf Steiner und der Anthroposophie. Sprich, das ist ihnen eigentlich relativ egal. Würden Sie auch sagen, dieser anthroposophische Gehalt, den jetzt Frau Schuler sehr betont hat, der wird eigentlich überschätzt?
Ja, würde ich in gewisser Weise schon denken. Also ich meine, dass die meisten Eltern und wie Sie sagen, die Mehrheit der Eltern zeigen ja Erhebungen, glaube ich, ganz klar, wissen über die Anthroposophie eigentlich nicht viel, aber haben den Eindruck, dass das eine gute Schule für ihr Kind sein könnte. Und das ist sicherlich ein Haupthintergrund, ne? Also ich meine, andererseits, man hört ja auch selbst in den Lehrerkollegien ist wohl die Zahl derer, die sich mit der Anthroposophie ein bisschen stärker auskennen, eine Minderheit. Also
die Quereinstiege nehmen auf jeden Fall auch dort zu. Ansgar Martins, gehen Sie da mit oder sind Sie eher bei Frau Schuler?
Die allerwenigsten Waldorf-Eltern wissen, was Anthroposophie ist. Und auch immer weniger Lehrerinnen und Lehrer an Waldorfschulen wissen, was Anthroposophie ist. Die anthroposophische Szene ist ja überhaupt am Schrumpfen. Es ist jetzt nicht so, als ob es unglaublich viele Leute gibt, die durch Steiner inspiriert werden. Man kommt mit Steiner in Kontakt über diese Institutionen und alle möglichen Leute, die an Waldorfschulen sind, an denen auch sicherlich also kreative Dinge passieren und Leute mit hohem Ehrgeiz bis an den Rand ihrer Selbstausbeutung arbeiten. Und die glauben alle, ja, Rudolf Steiner hat uns das gegeben. Und Rudolf Steiner ist eigentlich eher so eine Projektionsfläche. Und Leute glauben irgendwie, dass das schon alles von dem kommt. Dabei weiß kaum jemand, wie leitet sich jetzt eigentlich ab, dass es irgendwie 12-Klass-Theaterspiele gibt aus dem Werk Rudolf Steiners. Steiner ist irgendwie so der merkwürdige Onkel, der in so einer merkwürdigen Verwechslung mit Goethe, dessen Sprüche auch ständig zitiert werden, irgendwie so darüber schwebt.
Ist das nicht möglicherweise ein interessanter Punkt, Herr Müller? Ja, ich würde Sie gerne dazu fragen, wenn man auf den Erfolg der Waldorfschulen blickt, aber natürlich auch, wir hatten es eingangs ganz kurz davon, auf den Erfolg vieler anderer anthroposophischer Unternehmen. Mein Veleda-Lavendelöl kann ich mir auch auf die Haut schmieren und uns wunderbar finden, ohne jetzt gleich Anthroposoph sein zu müssen. Also, dass da in gewisser Weise der Erfolg dieser Unternehmung und dieser Vorstellung eher ein Anzeichen dafür ist, was es für eine Unzufriedenheit mit den bestehenden, in dem Fall Bildungssystem gibt?
Auf jeden Fall, da kann man wahrscheinlich nüchtern sagen, profitieren die sozusagen von den Mängeln des eher staatlichen Bildungssystems, profitieren gewisserweise die Waldorfschulen. Mhm. Aber trotzdem, bevor wir uns verzetteln, man sollte doch noch mal ein paar Basics anschauen, die aus meiner Sicht jedenfalls für die Attraktivität der Waldorfschulen eine Rolle spielen. Ja. Ich schaue ja eher von außen drauf. Ich bin ja selbst irgendwie das volle Programm der staatlichen Schulen durchlaufen. Wie ist denn das Bild dort? An den staatlichen Schulen ist es so, das kenne ich von mir selbst, von meinen Kindern, da wird im Grunde so im Alter von 8, 9 Jahren, Ende der Grundschulzeit, werden die Kinder angeguckt mit so einem Selektionsblick. Na, kriegst du eine Gymnasialempfehlung oder nicht? Ja. Und dann das eine Kind sagt zu seinem Freund oder Freundin, ja gut, ich darf aufs Gymnasium, du nicht. Da wird also getrennt, ja. Und dann, das ist das klassische deutsche, jedenfalls das dreigegliederte oder inzwischen zweigegliederte Schulsystem. Da werden die Klassen auseinandergerissen. Dann kommen ein paar aufs Gymnasium. In manchen Bundesländern kommen sie in eine sogenannte Beobachtungsstufe. Da wird dann weitergeguckt, immer sozusagen unter den Augen von irgendwelchen bemühten Pädagogen. Manche Kinder werden wieder abgeschult, ja, wie es dann so kalt heißt, ja. Das ist das jetzige ideologiefreie Schulsystem, ja. Und man kann sich, glaube ich, leicht ausmalen, auch wenn darüber weniger Sendungen gemacht werden, was da mit Kindern passiert, welche kindlichen Biografien da wirklich ins Schleudern kommen und gebrochen werden. Und wenn man dann sieht, dass da eine Schule ist, an der bestimmt nicht alles toll ist, ja, das, also ich kann das schon, Frau Schuler, was Sie erzählen, ich kann mich da schon teilweise reinversetzen sozusagen, ja, aber eine Schule immerhin, in der diese Trennung einfach gar nicht stattfindet. Es war die erste koedukative, also Jungs und Mädchen gemeinsam, die erste koedukative Gesamtschule, die es überhaupt in Deutschland gab, wurde unheimlich angegriffen damals, weil es als links oder kommunistisch galt, Klassenvermischung und so weiter. Ja. Die erste Gesamtschule in dieser Art, in der es kein Sitzenbleiben gab, in der die unausgesprochene Ansage war, so heterogen und verschieden diese kleine Klassengemeinschaft hier ist. Es ist eine Gruppe, die über Jahre durch das Leben geht, wie so eine kleine Menschheit oder so. Gut, ist jetzt ein bisschen pathetisch ausgedrückt, will ich zugeben. Aber etwas, das ist der Geist der Geschichte, hinter dem die Waldorfschulen wahrscheinlich immer wieder ziemlich weit zurückbleiben. Räume ich sofort ein. Sie sind gleich dran. Letzter Satz. Ja. Wenn man diesen Ansatz oder diesen Geist nicht versteht, wird man gar nichts davon kapieren.
Ich wollte nur sagen, mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, dass die Regelschule gut sind. Also ich finde, die Diskussion ist gar nicht Regelschule versus Waldorfschule. Wir haben ein marodes Schulsystem. Ich war auch auf dem Gymnasium danach, deswegen kenne ich beide Schulsysteme. Und ich finde, das ist auch nicht gut. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es vor allen Dingen darum, und darum geht es mir auch um das Buch, das ich geschrieben habe, darüber aufzuklären, was die Waldorfschule ist. Weil ich glaube, was wir gerade ja auch schon gesagt haben, dass sehr viele Eltern nicht wissen, was die Waldorfschule ist. Und eine falsche Vorstellung davon haben. Und dass sie sich etwas anderes vorstellen, als was sie bekommen. Dass es eben nicht diese kreative Schule ist, wie man denkt, ja, also weil diese Kreativität ist sehr reglementiert und bewegt sich in einem bestimmten Rahmen. Also ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Klassenzimmer von einer Waldorfschule waren, da, klar, wenn Sie reinkommen, sieht Ihnen 30 Mal das gleiche Bild entgegen, ja, also man muss immer, alle Kinder malen das gleiche Bild. Also die Kreativität ist sehr beschränkt und wenn man davon abweicht, ist es eben nicht gewünscht. Auch das, jede Waldorfschule ist anders, muss man an diesem Punkt auch sagen, das sind freie Schulen, also in der einen steckt mehr Anthroposophie und in der anderen weniger Anthroposophie. Auch da, deswegen kann man auch da gar kein Pauschalurteil fällen. Und ich würde auch Herrn Martins recht geben, da gibt es sehr, sehr viele Lehrer, die überengagiert sind und für wenig Geld mehr arbeiten als andere Lehrer. Aber diese Vorteile können eben auch, und das ist der Punkt, worum es mir geht, auch zum Nachteil geraten. Ja? Also was Sie sagen mit den 13 Jahren, es kann, wenn man eine gute Rolle in der Klasse hat, ist das ganz wunderbar, 13 Jahre in der gleichen Klasse zu sein. Wenn man aber eine schlechte Rolle zugeschrieben bekommen hat in der Klassengemeinschaft, ist man da auch 13 Jahre drinne. Und das ist ähnlich, und das sind diese Vor- und Nachteile. Und darum geht es mir. Und ich glaube, darüber sollte man offen und ehrlich sprechen.
Herr Martins, wenn Sie mir erlauben, mit Blick auf die doch sehr schnell voranschreitende Zeit, jetzt nochmal auf einen anderen Aspekt überzugehen. Es gibt einen Punkt, zu dem sich auch eben zum Beispiel die Waldorfschulen genötigt gesehen haben oder motiviert gesehen haben, klar und deutlich zu distanzieren von Rudolf Steiner. Ein relativ altbekannter Vorwurf, der aber in seiner Dringlichkeit nicht abreißt, nämlich der, dass Steiners Werk doch immer wieder und deutlich durchzogen ist von einer gewissen Form von, ich sage jetzt mal verallgemeinern, Deutschtümelei, gerade was seine Schriften auch rund um den Ersten Weltkrieg anbelangt, und andererseits aber auch immer wieder von rassistischen Untertönen. Die Waldorfschulen haben sich davon klar distanziert. 2020 in der Stuttgarter Erklärung, Steiner selbst schreibt etwa zur übergeordneten Bedeutung des Deutschen in Europa oder zur Höherwertigkeit weißer und geistig mehr entwickelter Menschen. Wie problematisch, was meinen Sie, und wie wichtig sind diese Passagen tatsächlich bei Steiner?
Nun, auch da können wir eigentlich über das sprechen, was Herr Müller gerade gesagt hat. Die Waldorfschulklasse ist wie so eine kleine Menschheit, die sich Jahr für Jahr ohne sitzen bleiben natürlich immer weiterentwickelt. Also es wird angenommen, mit jedem neuen Jahr und vor allem alle 7 Jahre machen die Kinder eine bestimmte Entwicklung durch. Da entwickelt sich nacheinander der Ätherleib, Astralleib, das Ich und so weiter. Und wenn man nun Steiners Bild der Menschheitsgeschichte anschaut, funktioniert das ganz genauso. Ernst Bloch hat gesagt, letztlich ist die Geschichte für Steiner so ein Weltgymnasium, in dem sich, und da gibt es so eine Perlenkette der Kulturen und Rassen, von denen kann jeder ein bisschen mehr und entwickelt sich ein bisschen höher. Und das bedeutet aber leider auch, dass es dann welche gibt, die leider ihre Entwicklung und ihre Mission in diesem Ganzen schon hinter sich haben. Und das sind nun praktischerweise für Steiner alle außer die Weißen beziehungsweise die Deutschen, sodass dann da irgendwie so eine ziemlich konventionelle kolonialrassistische Hierarchie am Ende steht. So denkt Steiner Geschichte. Es gibt da irgendwie so die alten Kulturen von Lemuria und Atlantis. Das sind die laut Steiner erstarrten, geistig und physisch erstarrten Menschen aus Afrika und Asien und die Native Americans oder sowas. Dann gibt es irgendwie die verschiedenen Kulturen Europas, wo die Lateinischsprachigen im Untergang sind und irgendwann mal in 2000 Jahren die Mission der Slawen anfängt. Aber im Moment geht es um den kosmopolitischen deutschen Geist, der ja so eine Weltmission hat und alle Völker von Ost und West zusammenführen und versöhnen soll. Und dann gibt es noch natürlich auch noch die Bösen, das ist die englischsprachige Welt, die werden von dämonisch gesteuerten Freimaurerlogen darauf gehetzt, um den deutschen Geist durch den Materialismus zum Verschwinden zu bringen. Also es gibt so eine tendenziell völkisch anti-amerikanische Kapitalismus- und Technisierungskritik, dagegen soll dann der deutsche Geist helfen, so denkt Steiner Geschichte. Und dann gibt es sowas, gibt es noch immer wieder Momente, in denen er, der sich selber wirklich abgrenzt von dem, was er als Nationalisten wahrnimmt, gibt es noch ausgleichende Momente, wie, dass Steiner sagt, das Prinzip der Rasse galt irgendwie in der Gegenwart, jetzt müssen wir mit dem, was Herr Müller vorhin schon genannt hat, im Zeitalter der Bewusstseinsseele immer individueller werden und diese Rassen überwinden. Außerdem gibt es ja Reinkarnationen, sodass auch diejenigen, die auf sogenannten niederen Stufen dieser Evolutionsschule stehen geblieben sind, sich weiterentwickeln und aufsteigen können und so weiter und so fort. Also er versucht das immer wieder zu brechen und zu relativieren, was auch heißt, er hat selber zum Teil den diskriminierenden Charakter dieser Vorstellungen gesehen, aber er hat doch letztendlich immer wieder darin festgehalten. Auch die Vorstellung, man müsse zwischen den Rassen reinkarnieren, um sie auszugleichen, bestätigt ja letztendlich, wie stark unterschiedlich er sie sich vorstellt.
Und Herr Martins, wie sollen wir damit umgehen heute mit solchen Passagen, wie Sie es jetzt aufgezählt haben? Reicht das Ihrer Meinung nach, um Steiner als Ganzes eigentlich sozusagen in der Geschichte zu belassen und ihn sich komplett von ihm zu distanzieren? Oder gibt es da einen Mittelweg, einen anderen Weg für Sie?
Ich weiß nicht. Also das ist eine Entscheidung, die Anthroposophen treffen müssen. Und da gibt es ja auch allerlei. Es gibt jetzt gerade so eine Initiative der anthroposophischen Alanus-Hochschule, wo gesagt wird, man entkolonisiert jetzt den Waldorf-Lehrplan, in dem sich diese Vorstellungen auch noch bis in die jüngste Vergangenheit befunden haben. Und man würde da jetzt einen anderen Geschichtsunterricht mitmachen. Ich weiß, ansonsten kann ich damit schwer anfangen. Irgendwie sind doch, also so irgendwie, natürlich sind alle von uns und ist auch Steiner in der Geschichte und durch die Vorstellungen seiner Zeit geprägt. Wenn man irgendwie verstehen will, wie Rassismus funktioniert, kann man sich gut mit Steiner beschäftigen. Und auch wenn man verstehen will, wie das nun mal so ist mit religiösen Texten und mythologischen Vorstellungen, Man kann nicht den einen Steiner oder den anderen sehen, man kann sich da nicht was rausnehmen, sondern Steiner schaut in all seiner mythologischen, blumigen Weltsicht, führt er sowohl irgendwie das Gefährliche an Religiösem vor, als auch das Inspirierende, jedenfalls für seine Anhänger.
Herr Müller, was schlagen Sie vor? Wie gehen wir um mit diesen problematischen Passagen?
Was Sie jetzt sagten, komplett distanzieren, ist natürlich irgendwie so ein, würde ich mal sagen, ein ziemlicher Unsinn. Herr Martins hat in dem Punkt recht, es gibt ein kulturelles Entwicklungsdenken bei Steiner, das ist so. Also er betrachtet Kulturen, auch was in den unterschiedlichen Erdteilen sich ausgebildet hat, nicht statisch, sondern gewissermaßen prozessual. Also er geht auch davon aus, dass unterschiedliche Kulturen oder auch Völker, Ethnien unterschiedliche Rollen in der Menschheitsgeschichte haben, in unterschiedlichen
Phasen. Und vor allem hatten
und haben, aber auch weiter. Auch, er sagt ja der slawischen Kultur und der amerikanischen noch eine große Zukunft vorbei. Da kommen wir natürlich in tausender Jahre Zeiträume rein. Und in der Tat liegen da viele Tücken und Fallen. Also bei einem solchen Entwicklungsdenken, das mit Aufstieg und Abstieg und dergleichen arbeitet, ist man leicht bei Begriffen wie eben Blüte, Dekadenz. Das kann man leicht kritisieren. Ich persönlich halte es einfach für realistisch. Ich würde niemals jetzt Steiner an jedem dieser Punkte verteidigen. Das fällt mir überhaupt nicht ein. Aber ein grundsätzlich so angelegtes, prozessual angelegtes Entwicklungsverständnis würde ich durchaus verteidigen. Und ich würde eine Sache vielleicht noch hinzufügen. Der Individualismus bei Steiner wurde schon angesprochen. Er hat eben nie, soweit ich sehe, das getan, was für Rassisten charakteristisch ist, dass sie sozusagen eine feste Verbindung zwischen dem einzelnen Menschen und seiner Herkunft postulieren. Bei Steiner ist es ja so, damit kommen viele heute überhaupt nicht klar, dass er sich für zwei Dinge gleichzeitig interessiert. Das eine ist tatsächlich für die Prägung. Steiner hält es nicht für Zufall, wo jemand hinein, in welche Umgebung und welche Kultur man hineingeboren wird. Das hält er wirklich für bedeutsam, also diese Prägung. Aber seine ganze Blickrichtung ist dann in eine andere Richtung. Sozusagen Entwicklung bedeutet bei Steiner, sich von diesen sozusagen Prägungen und Bedingtheiten zu befreien und gewissermaßen das Persönliche und Besondere des einzelnen Menschen freizulegen. Also eine ganz andere Blickrichtung, als sie in einem klassisch-rassistischen Denken jedenfalls der Fall gegeben wäre.
Ich würde davor warnen, zu sagen, Rassisten sind alle, liegen alle Individuen auf ihre Herkunft fest. Rassismus ist super kombinierbar mit einem wertschätzenden Menschenbild für Einzelne und dies und das. Das ist halt so ein Ressentiment, was so auch ganz prima nebenher leben kann. Es ist gerade im philosophischen Idealismus oder bei den Theosophen und alle die, von denen Steiner abgeschrieben hat, ganz charakteristisch, dass sie einerseits das übersinnliche Individuum stark machen und andererseits in solchen Schubladen denken.
Jetzt nochmal, Frau Schuland, da müssen wir schon Schluss machen.
Ja, ich würde auch sagen, das ist halt ein großer Unterschied zwischen dem biologistischen Rassismus und dem paternalistischen Rassismus, den ich bei Steiner sehe. Und ich glaube, das ist mein großes Problem, ist auch dieses paternalistische, ja, was sich eben auch nicht nur in diesem, es gibt eben Völker, die bestimmte Eigenschaften werden denen zugeschrieben und die sind auf einer bestimmten Entwicklungsstufe und das sind wir aktuell und in dieser Entwicklungsstufe haben sie diese Zuschreibung und das hat er ja auch bei Frauen. Über das Frauenbild, das möchte ich noch kurz einwerfen, wird nämlich sehr wenig gesprochen. Und auch da hat es eine Form von Paternalismus. Es geht immer darum, wir verstehen es besser, was besser für sie ist, weil wir eine Stufe weiter sind. Und gleichzeitig, wie Herr Martins auch sagte, werden andere gerade gerne, auch die Frauen, spirituell überhöht. Aber Überhöhung ist auch wieder eine Form von Diskriminierung, weil durch die Überhöhung wird einem eben auch, dadurch, dass man spirituell ist, soll man sich nicht aufregen und dadurch beteiligt man sich auch nicht an der Gesellschaft. Also ich glaube, das hat sehr, sehr viele Ebenen und es ist auch sehr schwierig, das jetzt hier so kurz
anzukreisen. Haben Sie denn, Frau Schuler, eine Erklärung dafür, dass im Vorstand der anthroposophischen Gesellschaft mehr Frauen als Männer waren? Das ist doch, es wäre seltsam.
Aber ist es nicht auch interessant, dass wir wissen, dass Herr Steiner mit Frau Wegemann und sehr vielen anderen Frauen, die um ihn herum waren, deren Namen ich mich länger damit auseinandergesetzt habe, nicht gehört habe und trotzdem, obwohl er nicht alles gemacht hat, ist er immer noch die Gründungsfigur. Also ich glaube, auch das, es ist halt nicht schwarz-weiß. Ne?
Also Ita Wegemann hat mit ihm zusammen ein Buch geschrieben und da steht beider Name drauf. Das wurde nach Steiners Tod veröffentlicht. Sie war eine Ärztin, also für die dann nicht so im Stoff sind. Ita Wegemann war eine aus Holland stammende Ärztin, die Steiner sehr nahe stand. Da gibt es sehr seelisch berührende Briefe. Aber jedenfalls, die haben zusammen...
Liebesbriefe.
Können Sie so sagen? Ja, das mag man wie interpretieren, wie man möchte. Das ist jetzt nochmal
eine ganz andere... Sie fragen, wirst du mich jetzt für immer lieben bleiben?
Aber ich lass mich kurz...
Wieso darf er nicht mal verliebt gewesen sein? Alles muss irgendwie geistig sein.
Ich finde das auch okay.
Herr Martins, ich glaube, wir waren nicht dabei. Ja? Ich selbst habe das angedeutet, aber im Moment kommt es auf einen anderen Punkt an. Es kommt auf den Punkt an, dass er absolut gleichberechtigte Beziehungen hatte, Frauenbeziehungen mit Rosa Mayreder schon früher, seiner Marie Steiner, Marie von Sievers und so weiter. Und hier mit Ita Wegmann zusammen, die beiden haben gemeinsam ein Buch geschrieben, das dann nach seinem Tod veröffentlicht wurde und wo selbstverständlich ihr Name absolut symmetrisch draufsteht.
Die Theosophische Gesellschaft und zumindest die frühe anthroposophische Gesellschaft sind, trotz allem, was man ihnen vorwerfen mag, sind sozial in einer gewissen Hinsicht eine progressive Bewegung. Es gibt viele weibliche Mitglieder in Führungspersonen. Es gibt auch verhältnismäßig viele Juden in Führungspositionen. Und das ist ja was Esoterik auch bis heute auszeichnet, dass da bestimmte Hierarchien, die in den Institutionen unserer Gesellschaft gelten, viel flacher sind. Da kann man sich eben auch fortbilden und zur übersinnlichen Wissenschaftlerin werden, wenn einem einen Universitätsabschluss noch verweigert wird. Und das ist ja die Realität für irgendwie die Frauen des 19. Jahrhunderts, die stattdessen großartige, einflussreiche Theosophinnen werden.
Dann haben Sie mit diesem letzten Punkt nochmal klar gemacht, dass es sehr komplex ist und bisweilen vielleicht auch unauflösbar widersprüchlich, sich mit Rudolf Steiner zu beschäftigen. Dass er immer noch so viel diskutiert wird, 100 Jahre nach seinem Tod, ist mit Sicherheit eine bemerkenswerte Tatsache. Machen wir eine kleine Schlussrunde. Was lässt sich denn, was meinen Sie, auch für Steiner-Kritiker aus seinem Werk lernen, mitnehmen? Warum lohnt es sich möglicherweise, sich auch heute noch 100 Jahre nach seinem Tod mit Steiner zu beschäftigen?
Ich würde wie am Anfang sagen, es lohnt sich viel mehr, sich mit Steiners Anhängerinnen und Anhängern zu beschäftigen, als mit Steiner. Steiner ist ein exemplarischer Fall für was. Sehr interessant und einzigartig ist, was seine Fans seitdem daraus gemacht haben. Um Steiner zu verstehen, schlage ich vor, seine Schriften um 1900, zum Beispiel Welt- und Lebensanschauungen, diese Sehnsucht danach, dass es vor 100 Jahren, also dann um 1800, noch eine Philosophie gab, die gleichzeitig auf Höhe mit den Naturwissenschaften war, dass der deutsche Idealismus die Philosophie war, die auch noch den Alltag begriffen hat, und die Katastrophe, dass das auseinandergefallen ist und der Versuch, das irgendwie wieder zu kitten, dass Steiner betritt immer so irgendwie als Wissender auf und selten als Suchender. Um die Jahrhundertwende merkt man eigentlich, dass das so der Konflikt ist. Und leider, man könnte fast sagen, tragischerweise führt aber der Versuch, diesen Zusammenhang zu kitten, dann eben in die Esoterik hinein.
Ja, wenn ich es sehr kurz sagen sollte, würde ich sagen, wenn man gewissermaßen das vollständige Bild der Wirklichkeit haben möchte oder sich dem nähern möchte, dann lohnt die Steiner-Lektüre trotz aller Befremdung, die es da gibt, die ich selbst auch erlebe. Aber ich erlebe eben zugleich auch immer wieder bei der Lektüre Momente, wo ich denke, ja, hat er einfach sehr, sehr gut gesehen. Und ich habe jetzt in meinem Leben auch schon dies und jenes gelesen, also wer hat das bestimmte Dinge vor ihm so gesehen? Und da geht es eben nicht nur um eine philosophische Komplettierung der eigenen Anschauungen, die natürlich auch immer was Tolles ist, wenn man das Gefühl hat, man versteht Dinge. Es geht um was viel Wichtigeres. Also es geht darum, dass wir aus Steiners Sicht, und in dem Fall stimme ich komplett zu, dass wir eine balancierte persönliche und menschheitliche Entwicklung einfach nicht hinbekommen können, wenn wir nur die Hälfte der Wirklichkeit sehen.
Und Frau Schuler, wie geht's Ihnen bei der Steiner-Lektüre?
Mir geht es vor allen Dingen darum, ich habe mich ja vor allen Dingen mit den Waldorfschulen und der Faszination beschäftigt, und mir geht es da eigentlich vor allen Dingen darum, nach der Frage, woher kommt diese Sehnsucht? Also für mich steht das stellvertretend nach einer Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach einer Sehnsucht nach Sinn, nach Zusammenhalt. Also das interessiert mich, und ich glaube, daran liegt auch die Faszination. Ja? Also dass das schon aufweist nach einer Sehnsucht, die gerade in unserer Gesellschaft herrscht, und Sinnhaftigkeit und die Anthroposophie beziehungsweise die Waldorfschulen und diese Gemeinschaft, die sie schaffen, steht dafür stellvertretend. Und da finde ich es interessant hinzuschauen, weil das eben auch schnell ausgenutzt werden kann von Populisten mit einfachen Antworten und Erklärungen.
Genie, Prophet, Scharlatan, wer war Rudolf Steiner? Das war unsere Frage heute hier im Forum in SWR Kultur. Bedanke mich sehr bei meinen Gästen, bei Bettina Schuler, Journalistin und Ex-Waldorf-Schülerin, wie Sie gerade gehört haben, bei dem Religionswissenschaftler Ansgar Martins von der Universität in Bern und bei dem Hamburger Autor Wolfgang Müller. Sein Buch heißt Das Rätsel Rudolf Steiner. Und mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.